Ja, ihr Lieben, wenn ihr eure Bibel aufschlagen oder antippen wollt, dann wäre das gut bei Markus 3 ab Vers 7. Da möchte ich nämlich weitermachen. Markus 3 ab Vers 7. Markus erzählt uns von Jesus. Und das Letzte, was wir gehört haben von ihm, war, dass er einen Menschen geheilt hat am Sabbat. Jesus in der Synagoge heilt einen Menschen am Sabbat, einen mit einer verkrüppelten Hand. Und das ist vorläufig das Ende, liebe Schwestern und Brüder. Da hört etwas auf. Die religiösen und politischen Eliten beschließen gemeinsam, Jesus zu töten. Wie geht's weiter? Das lesen wir bei Markus 3 ab Vers 7. Und Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menschenmenge aus Galiläa folgte. Auch aus Judäa und aus Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordan und aus der Gegend um Tyrus und Sidon kam eine große Menschenmenge zu ihm, als sie hörten, was er tat. Und er sagte zu seinen Jüngern, man möge ein Boot für ihn bereit machen, damit man ihn im Gedränge nicht erdrücke. Denn er heilte so viele, dass alle, die von Leiden geplagt waren, sich auf ihn stürzten, um ihn zu berühren. Und die unreinen Geister warfen sich vor ihm nieder, sobald sie ihn sahen und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er schrie zurück, sie sollten ihn nicht offenbar machen. Soweit erstmal. So eine Art Zusammenfassung, die Markus hier bietet, was passiert, nachdem der Todesbeschluss gefasst ist, Jesus weicht aus. Jesus zieht sich zurück. In eine Synagoge geht er nicht mehr. In ein Versammlungshaus also, das heißt ja Synagoge. Jesu Synagoge ist von jetzt an das Seeufer. Am Ufer des Sees Genezareth, da versammelt sich Jesus. Und das ist taktisch klug, sag ich erst mal. Weil erstens schützt ihn da die Menge. Er ist am Ufer, vor ihm die Menge. Die Häscher müssen da erstmal durch, ne, falls sie ihn denn ergreifen wollten. Da schützt ihn die Menge in gewisser Weise. Und zum anderen kann er mit einem Boot über den See, wenn es sein muss, auch schnell ins Ausland fliehen. Da wäre er dann erstmal sicher. Weil am anderen Ufer des Sees Genezareth gibt es verschiedene Fürstentümer mit eigenen Herrschern. Da wäre er erstmal sicher. Und mir fiel ein, was Jesus später einmal zu seinen Jüngern sagt. Matthäus 10, Vers 16. Er sagt, sie, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid also klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist nicht naiv. Er rennt eben doch nicht ins offene Messer. Sondern er nutzt die Gegebenheiten, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und so, denke ich, sollen wir es auch machen. Wir sollen nicht naiv sein in der Welt, sondern ihre Möglichkeiten nutzen. Aber eben ohne Falsch. Also nicht mit bösen Absichten, sondern um unseren Auftrag zu erfüllen. Und dann deutet sich hier am See Genezareth auch schon so eine Art Pfingsten an. Man merkt schon, das Neue nimmt schon Gestalt an, das mit Jesus kommt. Denn es kommen ja nicht nur die Einheimischen, Galiläa, Judäa, zu Jesus. Es kommen Menschen aus fast allen umliegenden Fürstentümern auch zu Jesus. Und vielleicht sind das auch Juden wie am Pfingsten in Jerusalem, vielleicht aber auch schon Heiden. Wie man so mit dem alten Begriff sagt, nicht? Heiden, Menschen einer anderen Religion aus dem Umfeld. Aber Jesus ist für alle da. Und für alle Menschen soll auch das neue Gottesvolk da sein. Alle sollen darin ihren Platz haben. Und deswegen geht es auf dieser Linie weiter und wir lesen die Verse 13 bis 19. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er um sich haben wollte. Und sie traten zu ihm hin. Und er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte, zu verkündigen und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Und er bestimmte die 12. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann auslieferte. Jesus steigt auf einen Berg und auch das heißt was, liebe Schwestern und Brüder. Mose empfing die 10 Gebote auf einem Berg. Auf einem Berg begegnet man Gott in ganz besonderer Weise. Und Jesus gründet auf einem Berg die Keimzelle des neuen Gottesvolks. Er stellt quasi die 12 Stämme wieder her. Mit geistlichen Stammvätern und offen für alle, wie wir eben schon gehört haben. Und Jesus handelt souverän. Jesus ruft zu sich, die er um sich haben wollte. Markus sagt das ganz betont, deswegen habe ich das versucht, das auch so zu betonen. Die er um sich haben wollte. Und ist das schon auch wieder Jesus, ne? Üblich war anders, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, üblich war, dass Schüler kamen zum Rabbi und ihn fragten, ob sie denn mit ihm gehen und bei ihm lernen durften. Bei Jesus ist das andersrum. Er rief, und zwar wen er wollte. Und da kann man dann schon staunen, wen er sich da ausgesucht hat. Man könnte jetzt auch eine ganze Predigt über die Apostel und ihre Beinamen halten. Wen er sich da ausgesucht hat, da steckt einiges an Konfliktpotenzial drin. Also sehr klug, so nach gewissen heutigen Maßstäben, wie man Teams zusammensetzt, war das nicht. Da sind zwei Brüderpaare dabei, Familienklüngel, sind viele Fischer dabei, Männer mit sanftem Charakter, aber auch solche, die eher aufbrausend sind. Mindestens einen Freiheitskämpfer ruft er, den die Römer einen Terroristen genannt hätten. Matthäus, ein Zöllner also, ist dabei, einer, der mit den römischen Feinden kollaboriert hat. Und selbst der ihn später verraten wird, Judas, der Mann aus Kariot, der ist auch dabei. Ein Geheimnis, das wir nicht ergründen können. Aber ich sehe auch hier schon ein Modell. Etwas, was ich immer sage. Liebe Schwestern und Brüder, christliche Gemeinschaft erkennt man nicht daran, dass Leute zusammen sind, die sich sowieso gut verstehen und die prima zusammenpassen. Das kann ja jeder. Nein, ob wirklich Jesus zusammengerufen hat, das erkennt man daran, dass eben Leute berufen wurden, die sich das selber so wahrscheinlich nicht ausgesucht hätten. Dass Jesus einen bindet, das erkennt man daran, dass andere Bindungen eher schwach sind oder gar nicht vorhanden. Wir, liebe Schwestern und Brüder, sind hier zusammen in Jesu Namen. Und wenn es anders wäre, dann sollten wir jetzt nach Hause gehen. Aber wir auch dürfen glauben, dass Jesus uns auch berufen hat. Und wir uns das auch nicht selber ausgedacht haben oder ausgesucht haben. Und deswegen gehören wir zu ihm, zu Jesus. Und deswegen gehören wir zusammen. Aus keinem anderen Grund. Trotzdem gibt es zu diesen 12 noch einen wichtigen Unterschied. Auch damals hatte Jesus ja mehr Nachfolger als nur diese 12, aber die ruft er besonders, eben weil er mit ihnen das neue Gottesvolk begründet. Und in dem geht es dann auch anders zu, soll es anders zugehen als im Alten. Das Alte war auf Fleisch und Blut gegründet. biologische Abstammung war wichtig. Das neue Gottesvolk ist auf Geist gegründet. Eines Geistes Kinder, das ist, was zählt. Und wozu sind sie berufen? Das macht Markus einzigartig klar mit den Worten, die er um sich haben wollte. Wozu ruft er die Apostel? Damit sie um ihn sind, damit sie bei ihm sind, und zwar ständig. Sie sollten nicht nur Veranstaltungen bei ihm besuchen, sondern mit ihm leben. Nicht nur hören, was er sagt, sondern miterleben, was er tut. Sie sollen sich von Jesus prägen lassen. Weil guter Umgang gute Sitten macht. Und das gilt dann wieder auch für uns, denke ich, liebe Schwestern und Brüder. Auch wir sollen Jesu Worte hören, ja. Wir sollen schauen, was er tat und erkennen, was er noch tut. Aber vor allem sollen wir uns von Jesus in unserem Wesen prägen lassen. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Nicht Selbstverwirklichung ist unser Lebensziel, sondern Jesusverwirklichung. Weil Jesus durch einen jeden von uns quasi wieder zur Welt kommen will. Und deshalb ist es nicht zuerst wichtig, was du für Jesus tust, auch wenn er sich über vieles davon freut. Wichtiger ist, was Jesus für dich tut, was du Jesus für dich tun lässt. Das ist vielleicht so ein bisschen wie in der Geschichte von Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus. Ihr erinnert euch vielleicht, Jesus ist bei ihnen zu Besuch. Und Martha macht die ganze Arbeit, die ein Gastgeber so hat, in der Küche und so. Und Maria sitzt einfach nur da bei Jesus und ist fasziniert von ihm. Es gibt dann einen kleinen Konflikt zwischen den Schwestern. Und Jesus schlichtet den und sagt, Martha, Martha, du machst so viel, so gut. Aber Maria macht es besser. Maria macht es besser. Und du, liebe Schwester, lieber Bruder, du bist auch nicht zuerst Gottes Mitarbeiter, sondern sein geliebtes Kind. Und dann kommt das Tun. Von daher kommt das Tun. Das ist der zweite Teil der Berufung der Zwölf. Sie werden dann ja ausgesandt. Sie sind Gesandte, sie sind Botschafter. Das bedeutet das Wort Apostel. Und was ein Botschafter ist, denke ich, das wissen wir. Deutsche Botschafter im Ausland vertreten Deutschland im Ausland. Und was der Botschafter übermittelt, das ist so gut, wie wenn es die deutsche Regierung übermittelt, weil dafür ist der Botschafter ja da. Der Botschafter vertritt nicht selber, sich nicht selber, sondern er vertritt eben die deutsche Regierung. Und bei Jesus und seinen Aposteln ist das auch so. Im Lukas-Evangelium 10,16 sagt Jesus zu seinen Aposteln, wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, der hört mich. Das kann man nun nicht so ganz direkt auf uns übertragen, denke ich. Da bin ich doch ein bisschen zurückhaltend gewesen, weil die Apostel ja nun mal wirklich der besondere Kern der Kirche sind. Aber auf diese Botschafter ist die Kirche gebaut und das gilt auch heute noch. Weil das Wort der Apostel haben wir auch heute noch. Das ist nämlich das Neue Testament. Das Neue Testament ist die Grundlage unserer Gemeinde und die Grundlage unseres Lebens eben darum, weil das Neue Testament das besondere Wort der Apostel ist. Jesus hat uns ja nichts Schriftliches hinterlassen, wie viele immer wieder beklagen. Die Apostel schon. Und weil es das Wort der Apostel ist, ist es so gut wie das Wort von Jesus selbst. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es, dass sie festhielten an der Lehre der Apostel. Und damit ist nichts anderes gemeint, als dass sie festhielten an der Lehre von Jesus. Und im Epheserbrief heißt es einmal 2,20, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf dem Fundament der Apostel. Und der Propheten steht da. Und neulich hörte ich eine Predigt, da hat sich einer vertan. Die Propheten im Epheserbrief sind nicht die alttestamentlichen Propheten. Der Bruder meinte, es wären die alttestamentlichen Propheten gemeint. Die neutestamentliche Gemeinde wäre aufgebaut auf dem Zeugnis der oder auf dem Fundament der Apostel und der alttestamentlichen Propheten. Das ist nicht richtig. Die Gemeinde ist aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der neutestamentlichen Propheten. Es geht nämlich nicht darum, dass man einfach nur geistlos den Buchstaben nachplappert, auch nicht den des Neuen Testaments. Sondern es geht darum, dass wir geistvoll verstehen, was Jesus und damit Gott uns sagt und was er will. Und dafür braucht es eben auch das Wirken des Geistes, manchmal eben auch durch Propheten, neutestamentliche. Aber zurück zu den Aposteln. Sie bekommen auch einen Dienstausweis sozusagen. Die Apostel können ihre Bevollmächtigung durch Jesus nachweisen. Und sie tun das, indem die Kraft von Jesus in ihnen und durch sie wirkt. Die Apostel tun, was Jesus tat. Sie verkündigen und treiben mit Vollmacht die Dämonen aus. Und das nimmt auch Paulus später für sich in Anspruch. Sein Apostolat wird hier angezweifelt, weil er ja nun nicht zu den Zwölfen gehört hat. Und er weist einmal darauf hin im ersten Korintherbrief und sagt, was einen Apostel ausmacht, ist bei euch zur Wirkung gekommen, in aller Geduld, durch Zeichen und Wunder und machtvolle Taten. Und dabei geht es wohl nicht so sehr darum, dass Menschen gesund werden. Da denken wir ja immer gleich so an die Zeichen und Wunder. Das ist gut und soll sein und geschieht auch immer wieder. Hier ist aber, denke ich, wichtiger der Schutz, den das bedeutet. Die Apostel können dem Bösen widerstehen und ihn vertreiben. Die Apostel können kraftvoll Platz machen für den Heiligen Geist, für Jesus, weil sie eben die Vollmacht von Jesus haben. Und deswegen entsteht dann Gemeinde an Orten, wo vorher keine war. Korinth zum Beispiel. Und so erneuert sich die Kirche, wenn sie vom Weg Jesu abgekommen ist. Das sieht man immer wieder, wo es geistliche Aufbrüche gibt. Da passieren auch Zeichen und Wunder, weil mal kräftig durchgefegt werden muss. Und dann muss auch was passieren, in Macht und Vollmacht. Aber das geschieht nicht jeden Tag dreimal, liebe Schwestern und Brüder, das müssen wir uns auch klar machen. Aber es geschieht, wenn es geschehen muss. Und auch wenn wir nun nicht die Apostel sind, sage ich auch nicht zum ersten Mal, haben auch wir Macht gegen den Bösen. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen uns nicht von den Dämonen beeinflussen oder gar gefangen nehmen lassen. Wir können dem Locken des Bösen widerstehen in der Kraft des Heiligen Geistes, den nicht wir haben, sondern der uns hat. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, sich klar zu machen. Nicht wir haben den Heiligen Geist, wie wir irgendwas haben, mit dem wir umgehen. Sondern der Heilige Geist hat uns und geht um mit uns, wenn wir denn zu Jesus gehören. Und ich muss mich korrigieren in dem Zusammenhang, wenn ich das in den letzten Wochen und Monaten gesagt habe, habe ich immer gesagt, da sagt Petrus was dazu und das stimmt gar nicht, es ist Jakobus, der das sagt. Jakobus 4, Vers 7, aber es sind ja beides Apostel und damit ist es das Wort von Jesus gedeckt. Jakobus 4, Vers 7 heißt es, widersteht dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Und wie dieses Widerstehen geht, sagt Jakobus auch, ordnet euch Gott unter, seid demütig. Ne? Macht nicht euch groß und dicke, ich zeige euch jetzt mal, was ich kann, sondern vertraut auf Gottes Macht und Kraft. Denen, die Gott vertrauen, denen schenkt er seine Gnade, sagt Jakobus. Und ich sage, wo Gottes Gnade wirkt, da kann kein Dämon wirken. Also ja, die Apostel haben auch einen gefährlichen Auftrag. Und wie gegenüber Jesus trachtet die Welt auch nach ihrem Tod. Und wenn ich nicht irre, sind auch alle Apostel bis auf einen den Märtyrertod gestorben, haben Jesus bezeugt mit der Hingabe ihres Lebens. Aber das geht uns auch nicht anders, lieben Schwestern und Brüder, und jetzt müsst ihr keine Angst haben. Hingabe unseres Lebens für Jesus ist, wozu auch wir berufen sind, aber das muss ja nicht immer gleich heißen, dass man für den Glauben getötet wird. Das ist oft nur letzte Konsequenz. Erstmal heißt es ja nur, dass wir Jesus mit unserem ganzen Leben zur Verfügung stehen. Dass wir zuerst fragen, was würde Jesus tun? Dass Jesus uns wichtiger ist als alles andere. Und wenn wir das konsequent durchhalten, ja, dann werden wir damit auch nicht immer auf Freundlichkeit treffen. Das ist einfach so. Wenn wir uns immer nur an Jesus ausrichten, dann kommt es früher oder später dazu, dass Leute das nicht gut finden. Jesus sagt durch Johannes 15,18, wenn euch die Welt hasst, so bedenkt, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn man denkt, man könnte als Christ konfliktfrei durchs Leben gehen, dann irrt man sich. Und wehe euch, sagt Jesus an anderer Stelle, wenn alle Leute gut von euch reden. Das haben sie mit den falschen Propheten auch gemacht. Also es ist schon auch ein gewisses Risiko mit dem Christsein verbunden. Aber ich sage euch ja nichts, was ihr nicht schon wisst. Wir hier in Deutschland, Gott sei Dank, und drumherum auch, wir müssen kaum was einstecken, bloß weil wir Christen sind. Aber das muss ja nicht so bleiben. Und woanders ist es schon so, das wissen wir auch. Und auch und gerade dann, wenn uns Feindschaft entgegenschlägt, wenn wir in Bedrängnis kommen, auch und gerade dann geht es darum, bei Jesus zu bleiben. Bei ihm zu sein, ja, mit ihm zu leiden. Denn letztlich hassen die Leute ja nicht uns, wenn wir als Christen leiden, sondern sie hassen Jesus. Und dann müssen wir bei Jesus bleiben, in seinem Leiden. Dietrich Bonhoeffer hat das in einem Gedicht mal auf den Punkt gebracht, diesen Gedanken mal weiter gesponnen und auch gesagt, wie das Christen von allen anderen religiösen Menschen unterscheidet. Bonhoeffer hat geschrieben in einem Gedicht, Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle. Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Kleiner Einschub. Ich bin ja vorhin nicht darauf eingegangen, warum Jesus die Dämonen anschreit und sagt, ihr sollt das nicht sagen, dass ich der Sohn Gottes bin. Und immer wieder fragen wir uns, warum verbietet Jesus das? Aus diesem Grund. Weil wir Jesus nicht wirklich erkennen und haben können ohne das Kreuz. Und Jesus ohne Kreuz wäre uns vielleicht auch lieber, ne? So einen mächtigen Wundertäter, den wir beizitieren können, wenn wir ihn brauchen oder so. Einer, der alle Probleme löst, der uns vor allem bewahrt. Das ist Jesus nicht, liebe Schwestern und Brüder. Jesus ist nicht zu haben ohne das Kreuz. Und Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Wir dürfen vom Kreuz nicht weglaufen, egal wie das aussieht. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Dieser letzte Satz, den sollten wir wirklich beherzigen. Gegen so eine leichtgewichtige Frömmigkeit, wie ich sie oft empfinde in unseren Gemeinden und auch woanders, so eine leichtgewichtige Frömmigkeit, wie sie alle Welt hat. Gott als Nothelfer und Wunscherfüller. Und wehe, das funktioniert nicht. Dann ist Gott aber schnell die Freundschaft gekündigt. Ich habe gebetet und nichts ist passiert. Gott braucht ja keinen Gott. Ich habe auch schon gebetet und nichts ist passiert. Zumindest habe ich nichts gemerkt. Aber ich brauche Jesus. Und ich will nicht weglaufen von seinem Kreuz. Wenn wir Gott in Jesus wirklich vertrauen, liebe Schwestern und Brüder, dann leiden wir mit ihm. Leiden mit am Elend dieser Welt, weil Gott daran leidet, weil Jesus daran gestorben ist. Und genau so dieses Elend überwunden hat. Genau so. Und dann zweifeln wir auch nicht daran, dass das auch für unser ganz persönliches Elend gilt. Dass es Jesus nicht egal ist, auch wenn er es nicht einfach wegnimmt. Aber dass es schon überwunden ist, weil Jesus auch daran gestorben ist. Und dass wir mit ihm leben werden, aus allein diesem Grund. Weil Jesus auferstanden ist. Ja, wir sind keine Apostel wie die 12. Aber auch wir, liebe Schwestern und Brüder, du und ich, sind berufen von Jesus, bei ihm zu sein, ihn der Welt bekannt zu machen und mit Jesus auszuhalten, was das bedeutet. Wie Jesus begegnen wir allen Menschen in der Freundlichkeit Gottes, auch denen, die uns gegenüber nicht freundlich sind. Und wie Jesus halten wir Stand gegen alle Einflüsterungen des Bösen. Denn dieser Feind ist besiegt und wir können ihm widerstehen. Mit Jesus leben, liebe Schwestern und Brüder, ihm hinterher, weil er ruft. Etwas Lohnenderes gibt es nicht.